Super, also Pfingsten haben wir heute und für die Kirche ein ganz besonderer Tag, weil Pfingsten der Geburtstag der Kirche ist, deswegen Happy Birthday to you all. Und eine Sache, die mir als Pastor ganz wichtig ist, ist, an Pfingsten ist nicht nur Geburtsstunde der Kirche, der globalen Kirche, sondern auch, dass der Heilige Geist auf die ersten Jünger gekommen ist und sie angefangen haben, begeistert ihren Glauben zu leben. Und das ist für mich auch ganz wichtig, dass wir eine Kirche sind, die nicht einfach nur Rituale, Tradition abfeiern, sondern die begeistert sind, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Und ich erkläre es immer wieder, es gibt dieses Wort Enthusiasmus. Und Enthusiasmus können einige sagen, ja, ihr seid eine oberflächliche Kirche, ihr lächelt immer und seid immer so freundlich. Aber Enthusiasmus ist eigentlich nichts Oberflächliches, sondern etwas ganz Tiefgründiges, weil Enthusiasmus kommt von Entheos. Und En bedeutet in und Theos bedeutet Gott, also mit und aus Gott, gefüllt mit Gott zu sein. Und das ist mein Wunsch, dass wir das immer wieder erleben. Und wir sind gerade in unserer Serie, ich habe da mal eine Frage, wo wir versuchen, auf eure Fragen einzugehen und ein bisschen so euch Antworten zu geben auf die Fragen, die ihr habt. Wir haben angefangen, ganz am Anfang mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit und was sollte unsere christliche Perspektive darauf sein. Das zweite Thema war Perfektionismus. Wie gehe ich damit um? Auch mit so Aussagen, dass wir vollkommen sein sollen, wie Gott vollkommen ist, wo einige unter so religiösen Leistungsdruck kommen. Und ich möchte heute über ein Thema sprechen, das gut zu Pfingsten passt. Und zwar, wie können wir das Reden und die Führung des Heiligen Geistes verstehen? Wie können wir verstehen, wie der Heilige Geist uns führt und wie er zu uns reden möchte? Weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, es gibt so ein paar Leute, da habe ich das Gefühl, die haben so Gott als Favoriten in ihrem Handy. Und jedes Mal, wenn die anrufen, Gott geht doch dran. Und irgendwie so ein heißer Draht nach oben und Gott antwortet und es ist wie so, bam, hier ist das Wort für den Tag. Du schlägst die Bibel auf und hast ganz klar jeden Morgen so ein Reden Gottes für ein Leben. Und ich habe eher das Gefühl, wenn ich mit Gott rede, ist es eher so, kennt ihr noch die Konservendosen, mit dem Draht verbunden worden sind? Also für alle die 90er-Jahre-Kids, also man hat so zwei Konservendosen miteinander verbunden und dann mit einer Kordel hat man so reingerufen, hallo, bist du da? Und hat man versucht, sein Ohr dran zu halten und zu verstehen, ob der andere geantwortet hat. Und manchmal komme ich mir so vor, wenn es um das Reden Gottes geht, ist so, hallo, Gott, hörst du mich? Muss ich lauter sprechen? Und dann kann es so sein, dass man ein bisschen so eifersüchtig auf die Supergeistlichen ist, die einfach nur sagen, hey Gott, schön, dass du hier bist. Boah, ich spüre dich voll und ja, da leitet er mich. Und denkst so, hey, mache ich irgendwas falsch? Ich sage manchmal meiner Frau, weil wenn sie betet, habe ich das Gefühl, Gott hört sofort. Da sage ich, du bist Gottes Lieblingskind. Aber nur um ein bisschen Theologie reinzubringen, also laut der Bibel hat Gott keine Lieblingskinder, sondern Gott möchte zu jedem Einzelnen von uns sprechen. Aber ich glaube, du kannst besser werden, die Stimme Gottes zu hören. Und du kannst lernen, die Stimme Gottes besser und klarer zu erkennen. Ich glaube, dass Gott mehr und öfter zu uns spricht, als dass wir das manchmal vermuten. Wie spricht Gott zu uns? Nicht nur, dass er durch sein Wort zu uns spricht. Ja, Gott spricht durch sein Wort, durch die Bibel. Gott spricht auch durch andere Menschen zu uns. Er spricht durch die Menschen zu den Menschen. Zum Beispiel in der Seelsorge. Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis. Du bist in der kleinen Gruppe und sie beten füreinander und jemand hat so eine Ermutigung für dich. Und du hast das Gefühl, dass es nicht nur, dass der jetzt irgendwie nett zu mir ist, sondern das ist Worte, die Gott zu mir sagen möchte. Aber Gott spricht auch durch seinen Heiligen Geist zu uns Menschen persönlich, durch diese innere Stimme des Heiligen Geistes. Wie spricht Gott durch sein Wort? Durch den Heiligen Geist, der die Bibel inspiriert hat und der uns durch seinen Heiligen Geist Erkenntnis schenkt. Wie spricht Gott durch andere Menschen, indem der Heilige Geist, der in jedem Gläubigen wohnt, durch diese Menschen spricht? Eigentlich geht es immer um den Heiligen Geist, wenn Gott zu uns sprechen möchte. Und mein Fokus heute ist diese innere Stimme, diese Stimme, die in dir ist, aber nicht von dir ist. Einige von uns sind gut darin, wenn es um die Bibel geht, darin zu lesen und ihr erlebt, wie Gott zu euch spricht, aber wenn es darum geht, dass Gott durch uns sprechen möchte oder wir Gottes Stimme hören können, wären einige nervös, weil das fällt euch irgendwie so schwer. Wenn Leute sich hinstellen und sagen, so spricht der Herr, dann denkt ihr, ah, war das jetzt wirklich der Herr oder war es so ein bisschen Empathie? So, ah, ich merke, dir geht's nicht gut und der Herr sagt, der möchte dich ermutigen oder war es vielleicht die schlechte Pizza oder war das vielleicht mein Wunsch, meine innere Stimme? Und es ist schwierig manchmal für einige, das zu unterscheiden. Wir brauchen Hilfe, die Stimme des Heiligen Geistes besser zu erkennen, um ihr besser zu folgen. Und ich glaube, es sollte normal für uns Christen sein, die Stimme des Heiligen Geistes zu erkennen. Also, wie kannst du von Jesus hören, wenn du ihn gar nicht siehst? Ich glaube, durch den Heiligen Geist. So hören wir seine Stimme. Aber wie können wir besser werden, seine Stimme zu hören? Und ich habe gedacht, an Pfingsten gibt es kein besseres Thema, als über den Heiligen Geist zu sprechen. Wer er ist, welche Rolle er in unserem Leben als Gläubige spielen sollte, drei Merkmale seines Sprechens, denn er hat eine bestimmte Art, wie der Heilige Geist zu uns spricht, die dich von allen anderen Stimmen unterscheidet. Anders als deine Stimme oder die Stimme des Teufels, es gibt drei Merkmale und dann schließen wir damit, dass wir praktisch, was wir praktisch tun können, um besser darin zu werden, seine Stimme zu hören. Wenn es um das Reden des Heiligen Geistes geht, ist eine perfekte Bibelstelle, um mehr davon zu erfahren, Johannes Evangelium Kapitel 14 bis 17. Johannes 14 bis 17, das sind die Abschiedsreden von Jesus an seine Nachfolger, an seine Jünger. Und er gibt dir so, okay, er sagt, ich gehe jetzt bald in den Himmel, aber hier noch ein paar Tipps und Tricks, wie ihr die Nachfolge richtig hinkriegt. Und hier lesen wir Folgendes über den Heiligen Geist, Johannes 14, Vers 16. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Hier heißt es, er wird uns einen anderen Helfer geben. Ein anderer Helfer bedeutet, es gab schon einen Helfer und der Helfer für der Jünger war Jesus Christus gewesen. Ein anderer bedeutet, hier kommt ein weiterer. Und das Wort für Helfer im Griechischen ist Parakletos. Ein Wort, das aus zwei Wörtern eigentlich zusammengesetzt ist. Para und Kletos. Para heißt an die Seite und Kletos rufen oder berufen. Der Heilige Geist ist also nach der Bibel derjenige, der an deine Seite berufen worden ist. Jesus sagt hier, ich war der Erste, der an deiner Seite war, um mit dir und bei dir zu sein, aber ich schicke dir einen weiteren Helfer, der an deine Seite gerufen wird, um dir zu helfen. Andere Übersetzungen benutzen für das Wort Parakletos nicht Helfer, sondern Beistand, Anwalt, Tröster, Ermutiger. Und eine Übersetzung, das fand ich sehr schön, hat geschrieben, einen wahren Freund. Ein wahrer Freund. Und was tut ein wahrer Freund? Ein wahrer Freund erzählt dir nicht einfach nur immer, wie toll du bist, oh, awesome, und liked alle deine Instagram-Posts und TikTok-Posts und Pinterest-Posts, weil er ist ein guter Freund. Und wenn er nicht das liked, denkst du so, echt, ich dachte, der ist mein Freund, wieso liked er jetzt meine Sachen? Ich hatte irgendwas gegen mich. Nein, nein, ein wahrer Freund macht nicht nur das, sondern ein wahrer Freund sagt dir auch die Wahrheit. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir lernen können, wenn wir wollen, die Stimme des Heiligen Geistes erkennen wir in unserem Leben, dann müssen wir offen sein für die Wahrheit. Und ich glaube, manchmal sind wir gar nicht offen, die Wahrheit zu hören. Und deswegen fällt es uns so schwer, die Stimme des Heiligen Geistes zu erkennen. Aber das wäre das Erste, sei offen für die Wahrheit. Manchmal kann man in Situationen im Leben sein, wo man die Wahrheit nicht hören möchte, aber der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Also wenn du nicht offen bist für die Wahrheit, wirst du nicht hören. Er spricht nur Wahrheit. Vers 17, die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sieht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Das Gleiche, was hier über den Heiligen Geist heißt, lesen wir genauso von Jesus. Und zwar 1. Johannes 1, Vers 10, doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Und einige denken so, ja klar, wenn Jesus hier jetzt rumlaufen würde, die würden alle Christen sein. Nein, nein, damals lief der so rum und da waren so viele, die gesagt haben, ja, ich sehe das Ganze, ich sehe die Wunder, aber sie erkannten es nicht. Und genauso ist es bei uns, der Heilige Geist ist hier, der Heilige Geist ist hier im Raum. Aber oft erkennen wir es einfach nicht. Obwohl er wirkt, obwohl er innerlich in uns wirkt und was tut. Und Jesus sagt das Gleiche hier mit dem Heiligen Geist, Vers 17 weiter. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Er wird bei euch bleiben und in euch sein. Und hier haut Jesus was richtig Krasses raus. Und zwar, hier streckt präpositorisches Dynamit. Also für alle, die Grammatikfreaks sind, das ist nur für euch. Alle anderen können kurz weghören, aber für alle Grammatikfreaks. Also Präposition, erstmal so ein Flashback zur Grundschule. Was sind Präpositionen? Sie sind Verhältniswörter. Sie können örtlich, zeitlich und kausale Zusammenhänge von Objekten beschreiben. Also Jesus macht hier Folgendes. So wie so ein Grammatikfreak. Er benutzt hier zwei Präpositionen. Und falls ihr nicht erkannt habt, das sind die Präpositionen mit und in. Mit heißt, Er ist mit seinen Jüngern gewesen. Jesus war mit seinen Jüngern gewesen. War es eine gute Sache, dass Jesus mit seinen Jüngern war? Absolut. Mit Jesus unterwegs zu sein, war der Hammer. Die haben so viel erlebt. Aber das bedeutet auch, dass es Situationen gab, wo sie Jesus gesucht haben. So oft lesen wir, und sie suchten ihn, weil er sich wieder zurückgezogen hat, um irgendwie an einem einsamen Ort zu beten. Oder er hat sie vorausgeschickt, ey, fahrt schon mal rüber, weil er noch Zeit mit seinem himmlischen Vater verbringen wollte. Also bei dem Mitsein ist so, okay, gut, er ist an unserer Seite, aber manchmal gibt es Situationen, da müssen wir ihn suchen. Aber hier bleibt er nicht stehen, sondern hier kommt dann der Game Changer, dass Jesus nicht nur mit uns sein möchte durch den Heiligen Geist, sondern in uns sein möchte. Unser Gott ist ein Gott, der von Anfang an den Wunsch hatte, bei den Menschen zu sein. Von Anfang an der Schöpfung. 1. Mose 1 und 2, weil er sie so sehr liebte. Gott braucht uns Menschen nicht, weil wir Menschen manchmal echt dumm sein können. Aber Gott will uns. Und so hat die Geschichte der Menschheit gestartet. Gott war mit ihnen. Und sogar als der Mensch dagegen rebellierte und diese Beziehung zerstörte, machte er einen Plan, weil er diese Beziehung zu uns Menschen wiederherstellen wollte. Und dafür gebrauchte er die Stiftshütte. Später war es dann der Tempel, wo Gott einzog, um bei seinem Volk zu sein. Wir lesen im 2. Chronik, Kapitel 7, Vers 1, als Salomo sein Gebet beendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte die Brandopfer sowie alle anderen Opfer und die herrliche Gegenwart des Herrn erfüllte den Tempel. Das ist ein Bild gewesen. Hey, das ist meine Sehnsucht, sagt Gott. Ich möchte nicht irgendwie nur mit euch sein, ich möchte den Ort erfüllen. Und das ist ein Bild, was an Pfingsten sich dann erfüllt hatte. Wo es nicht einfach nur ein Bild war, irgendein Gebäude, das erfüllt worden ist, und sondern, was Miri gerade schon vorgelesen hat, am Pfingsttag erfüllte sich diese Prophetie. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturmes und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Und dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Und warum hat er sich die Mühe gemacht, von den Toten wieder aufzuerstehen, damit nun sein Heiliger Geist in uns leben kann? Und dass wir nicht in irgendeinen Ort rennen müssen. Okay, wenn ich in der Kirche bin, da spüre ich Gott. Und wenn ich in der Kirche bin, dann kann Gott zu mir reden. Nein, du bist jetzt der Tempel des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist wohnt in dir und möchte zu dir sprechen. Und ich glaube, daran müssen wir uns gewöhnen, dass Gott sagt, ich bin nicht nur mit dir, ich bin in dir. Das heißt, wir sind Gottes heiliger, lebendiger, sprechender Tempel. Und der Apostel Paulus muss die Gemeinde immer wieder daran erinnern, weil die hatten immer das Gebäude im Kopf gehabt. Okay, hier ist der Tempel. Und wenn ich dahin laufe, dann ist Gott da und dann kann ich von ihm hören. Und der Apostel Paulus sagt immer, nee, Freunde, erinnert euch dran. Hey, seit Pfingsten hat sich grundlegend was geändert. Wir laufen nicht mehr irgendwo hin, um Gott anzubeten, sondern er ist immer bei uns. Deswegen ist es so wichtig, wie wir unser Leben leben. Hört euch mal Folgendes an. 1. Korinther 6, Vers 18 bis 20. Er erinnert sie dran, wer sie eigentlich sind und sagt Folgendes. Lasst euch unter keinen Umständen zur sexuellen Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinen eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Habt ihr denn vergessen, und erinnert sie jetzt dran, sagt, okay, das ist nicht einfach nur so nichts Wichtiges, sondern es ist was Wichtiges. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Und dieses Wort wohnen ist in einer Art geschrieben, das nicht ein kurzzeitiges Anmieten ist, wie in einem Hotel. Ja, er ist ab und zu da und kommt vorbei, wenn er eine Geschäftsreise hat, wenn er irgendwas zu erledigen hat, dann ist er bei mir. Nein, nein, das Wort wohnen bedeutet einen permanenten Aufenthalt. Das ist dein erster Wohnsitz. Das ist so, dass Gott sagt, hey, mein erster Wohnsitz ist in deinem Leben. Das ist da, da bin ich. Und er muss sie immer wieder daran erinnern. Das ist die Grundlage für christliche Sexualethik. Dass wir uns daran erinnern, mein Körper gehört nicht mir, sondern ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Vers 20. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Er ist am Kreuz dafür gegangen. Er ist für deine Schuld gestorben. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Gute Frage, um mitzunehmen in die Woche. Wie gehe ich mit meinem Körper um? Ist es so, dass Gott Ehre bekommt? Wir können nicht einfach machen, was wir wollen, weil wir den Heiligen Geist in uns haben. Unser Körper ist jetzt der Tempel des Heiligen Geistes, die Wohnung des Heiligen Geistes. Dallas Willard sagt, unser Körper ist nicht nur ein physisches System, sondern wird von der realen Gegenwart Gottes bewohnt. Ich weiß nicht, was deine Perspektive von deinem Körper ist. Ich weiß nicht, wie du dich wahrnimmst, deinen Körper wahrnimmst. Einige schämen sich für ihren Körper, einige hassen ihren Körper. Einige sind besessen von ihrem Körper, das immer weiter zu optimieren und noch mehr trainieren zu gehen und noch eine OP. Und ich möchte uns alle daran erinnern, dein Körper, dein physischer Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in dir durch den Heiligen Geist und deswegen glaube ich, dass der Heilige Geist öfter zu uns spricht, als wir es wahrnehmen. Denn Gott spricht in seinem Tempel. Und wenn dein Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist, dann spricht Gott in dir. Und hier wird es spannend. Bedeutet das jetzt, dass jedes Gefühl, jedes Empfinden, was ich habe, vom Heiligen Geist kommt? Ganz ehrlich, ich hoffe nicht. Wisst ihr warum? Martin Luther, der Reformator, hatte da auch seine Herausforderung. Er dachte, Verstopfungen sind ein Angriff des Teufels. Ihr müsst mal die Schriften von ihm lesen. Oder es wird berichtet, dass er gesagt haben soll, ich wehre mich gegen den Teufel und oft verjage ich ihn mit einem Furz. Martin Luther, ja? Aber macht es Sinn, dass wenn unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist, dass Gott durch einen Impuls, durch ein Drängen, durch einen Gedanken zu uns sprechen möchte? Ich glaube schon. Wenn ich morgens in der Bibel lese, bekomme ich vielleicht einen Impuls, hey, dieser Vers ist nicht nur für dich, sondern schick den Vers weiter. Oder den Impuls, hey, schreib den doch einfach mal und sag ihm, ich wünsche dir einen guten Tag, ich denke an dich und bete für dich. Ich habe gelernt, dass Gedanken, die ich bekomme, Impulse oder Reden Gottes sein können, die Stimme des Heiligen Geistes, die nicht von mir, aber in mir ist. Immer wieder habe ich Gedanken, die ich als Impulse Gottes empfinde. Paulus schreibt es wie folgt, 1. Korinther 2,16. Nun, wir haben den Geist von Christus, dem Herrn, empfangen und können seine Gedanken verstehen. Er möchte uns Gedanken, Impulse geben. Macht es Sinn, dass er uns Gedanken zu uns in Gedanken spricht? Absolut. Ich glaube, er spricht viel öfter zu uns, als wir es bemerken. Die Frage ist also nicht, ob Gott durch den Heiligen Geist zu uns spricht, sondern ob wir zuhören. Erkennen wir, wie er zu uns spricht? Peter Craig, ein Pastor und Autor, schrieb mal Folgendes. Gott spricht immer wieder. Wir müssen einfach lernen, seine Stimme zu erkennen. Und wenn du es einmal tust, wirst du feststellen, dass er die ganze Zeit zu dir gesprochen hat. Meistens verpassen wir die Stimme Gottes, nicht weil sie zu fremd ist, sondern weil sie zu vertraut ist. Viele von uns wollen, dass Gott uns anschreit. Ey, der kann auch ein bisschen lauter sprechen. Viele von uns erwarten, dass Gott so wie bei Mose so einen Busch in Brand setzt. Ja, wenn er das machen würde, dann würde ich ihn ja verstehen. Aber ich möchte euch ermutigen, das, was wir jetzt haben, ist so viel besser, als was die Propheten im Alten Testament hatten. Gott muss nicht mehr rufen oder Feuer vom Himmel schicken, weil er dir nah ist. Er wohnt in dir. Sein Reden in unserem Leben ist weniger diese LED-Wall, die Neon leuchtet und du fast geblendet wirst und eine Sonnenbrille brauchst, sondern Gottes Reden ist eher wie das Verkehrsschild, wo du seit 10 Jahren auf dem Weg zur Arbeit immer dran vorbeifährst und gar nicht mehr weißt, dass dieses Schild da steht, weil es so normal geworden ist. Seine Stimme ist weniger der Motivationssprecher in der großen Arena, sondern klingt vielmehr wie dein Freund, den du seit der Grundschule hast. Ich glaube, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, dann spricht Gott viel mehr zu dir, als du es bisher wahrgenommen hast. Und die theologische Grundlage ist ganz einfach. Dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes und Gott spricht in seinem Tempel. Also wenn Gott spricht, wie kann ich seine Stimme erkennen? Gibt es Kennzeichen, Eigenschaften, seine Stimme besser zu erkennen? Ja, ich glaube, es gibt Eigenschaften. Und ich möchte euch 3 Eigenschaften des Redens Gottes mit auf den Weg geben. Der Heilige Geist, das erste ist, der Heilige Geist spricht durch ein Flüstern. Der Heilige Geist spricht durch ein Flüstern. Was wäre, wenn der Heilige Geist öfter flüstert als ruft? Er ist mehr wie ein Wind. Und ja, der Wind kann auch ein Sturm sein. Ja? Also bei uns, unser Gartenzaun, der landet regelmäßig auf dem Boden, weil regelmäßig vom Feld ein Windstoß kommt, ein Sturm kommt und das Ding umhaut. Kann Gottes Stimme wie ein Donner sein? Absolut, die Bibel spricht davon. Gott kann auch laut sprechen. Als er am Kreuz hing, schrie er, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? In deine Hände gebe ich meinen Geist. Oder als bei der Auferweckung von Lazarus, für all die, die um ihn standen, rief er und sagte, steh auf, Lazarus. Er hätte auch flüstern können. Gott hätte ihn gehört. aber damit die anderen Menschen ihn gehört haben. Und manchmal kann Gott wie ein Donner reden, aber es waren ungewöhnliche Umstände. In der Regel hat Jesus sich angehört wie ein Freund, der mit uns spricht. Kann Gottes Stimme laut sein? Absolut. Aber manchmal ist es so, wir haben immer Wind draußen. Immer haben wir Wind. Aber manchmal spürt man den gar nicht richtig. Manchmal muss man Finger in den Mund stecken, nass machen und dann gucken, woher kommt der Wind. Und so ist es manchmal auch bei Gott. Er redet die ganze Zeit, aber manchmal sind wir so voll, so busy, dass wir die Stimme gar nicht hören. Damit müssen wir innehalten, um auf ihn zu hören. Ich glaube, manchmal sind wir einfach zu schnell im Leben unterwegs. Wir haben zu volle Terminkalender, dass wir es gar nicht bemerken. Wir denken und sagen und hören ständig Dinge wie, ich kann nicht glauben, dass es schon wieder Sonntag ist. Wir sind schon fast im, habt ihr mitbekommen? Wir sind fast im Juni. Ey, das Jahr ist schon halb vergangen, eigentlich können wir schon Weihnachten planen. Ein weiteres Jahr ist so schnell vergangen. Wo ist die Zeit geblieben? Und seien wir ehrlich, wir leben in einer Welt, in der wir buchstäblich durch das Leben rennen, als ob wir auf der Flucht sind oder gejagt sind, um ja nichts zu verpassen. In den 60er Jahren gab es einen japanischen Theologen, der Folgendes geschrieben hat. Er hat Folgendes festgestellt: Liebe hat ihre Geschwindigkeit. Es ist eine geistliche Geschwindigkeit. Es ist eine Art von Geschwindigkeit, eine andere Art von Geschwindigkeit als die technologische Geschwindigkeit, an die wir uns gewöhnt haben. Es geht tief in unser Leben weiter, ob wir es bemerken oder nicht, mit einer Geschwindigkeit von 3 Meilen pro Stunde. Es ist die Geschwindigkeit, mit der wir gehen. Und daher die Geschwindigkeit, mit der die Liebe Gottes geht. Liebe hat eine Geschwindigkeit, sagt dieser Theologe. Und diese Geschwindigkeit ist langsam. Diese Geschwindigkeit ist sanft. Du wirst nirgendwo in der Bibel finden, dass Jesus gerannt ist. Der hätte 3 Jahre für seinen Dienst gehabt. So viele Sachen, so viele Menschen zu erreichen. Aber nie ist er gerannt. Er ist immer gegangen. Hätte sich auch einen Esel nehmen können oder ein Pferd nehmen können. Nein, er wollte genau diese Geschwindigkeit haben, um die Leute wahrzunehmen, um im Gespräch zu sein mit den Leuten. Und das erinnert mich so ein bisschen an den Propheten Elia, den wir uns vor ein paar Wochen angeschaut haben. Er geht zum Berg Horeb, weil er wusste, das ist ein Ort, wo Gott spricht. Weil er war herausgefordert, ihm ging es nicht gut. Er dachte, okay, wo ist Gott? Ja, ich muss zu diesem Berg. Da ist Gott, da kann Gott zu mir sprechen. Und wir lesen Folgendes in 1. König 19, Vers 11 und 12. Der Herr sagte, komm aus der Höhle und tritt auf den Berg vor mich hin. Ich werde an dir vorübergehen. Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, aber als dass die Felsbrocken flogen, aber der Herr war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Als das Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Viele fragen sich, warum flüstert Gott? Wenn er unsere Aufmerksamkeit haben möchte, kann ich lauter sprechen? Aber wenn er uns anschreien würde, dann würde es Distanz vermitteln. Wenn ich mich vor jemanden hinstelle, er ist kein Drill Sergeant. Hey, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich zu sehen. Das ist nicht freundlich. Das ist eher erschreckend. Ich ziehe mich innerlich zurück. Aber Gott möchte zu unserem Herzen sprechen. Er möchte, dass wir ihm zuhören, weil wenn ich flüster, dann müssen alle anderen ruhig sein, damit wir genau das verstehen, was er sagen möchte. Und wir halten inne und konzentrieren uns darauf, was er sagen möchte. Also das erste Merkmal ist, Gottes Stimme ist ein Flüstern, wie ein Hauch. Das zweite Merkmal seiner Stimme ist, der Heilige Geist spricht mit Autorität. Er spricht mit Autorität und ich weiß nicht, was ihr mit Autorität verbindet. Für einige ist Autorität sowas Negatives wie so ein Diktator oder mein Mathelehrer. Der war immer so streng und der hat mit Autorität gesprochen. Aber das Wort Autorität, wenn ich das höre, denke ich eher an meinen Großvater. Jemand, der Lebenserfahrung hatte, der viele schlimme Dinge schon erlebt hatte und der so eine Weisheit hatte und Gott von ganzem Herzen geliebt hat. Und als wir mitbekommen haben, er ist an Krebs erkrankt und lag in seinem Bett und die Familie stand um ihn herum und er hat Dinge zu uns gesprochen. Er hat gesagt, hey, ich möchte, dass meine Beerdigung kein Trauerfest ist. Ich möchte, dass ihr feiert. Und normalerweise würde man sagen, hey, wie bist du denn drauf, so Beerdigung? Nein, nein, als er das gesagt hatte, war niemand, der gesagt hat, keine gute Idee, wir machen das anders. Sondern es war so, okay. Und dann hat er gesagt, hey, seid nicht traurig, ich weiß, wo ich hingehe. Und es war so, alter Schwede. Und das hat so ein Gewicht gehabt, dass ich gemerkt habe, hey, der spricht nicht irgendwelche Worte, der spricht Worte, die bewirken was, die gehen tief in mein Herz rein. Und das Gleiche lesen wir von Jesus, Matthäus 7, 28 und 29. Als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt. Denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Eine Autorität, die nicht erzwungen war, ihr müsst jetzt das tun, was ich sage, sondern die offensichtlich war. Weil er nicht nur leere Worte sprach, sondern seine Worte mit Taten bestätigte. Er sprach ein Wort und Menschen wurden geheilt. Er sprach ein Wort und Tote standen aus den Gräbern auf. Wenn Gott spricht, ist sein Wort wie ein Schwert, das durch das Chaos meines Lebens, meiner Gedanken, meiner Gefühle durchschneidet und Klarheit reinbringt. Er macht dir nicht Vorschläge. Oft denken wir, Gottes Rede ist so, hey, denkst du, es wäre gut, wenn du heute für deinen Arbeitskollegen betest oder für deine Frau betest? Nein, er wird sagen, bete für deine Arbeitskollegen. Das ist keine Option, sondern es ist ein Auftrag, mach das. Er wird auch nicht sagen, hey, denkst du, es wäre eine gute Idee, dich bei deiner Frau zu entschuldigen? Nein, er wird sagen, entschuldige dich bei deiner Frau. Vielleicht in Bezug auf Großzügigkeit. Denkst du, es wäre eine gute Idee, dieses Geld zu spenden, anstatt alles für dich auszugeben? Nein, er sagt, gib und es wird dir gegeben werden. Das ist eine klare Aussage mit Autorität, aber wir wissen, er weiß, wovon er redet. Und wir verkomplizieren oft die Dinge. Gott hat eine Art, durch dieses ganze Durcheinander durchzudringen und Klarheit zu bringen. Denn hinter Jesu Worten ist Autorität. Ein Pastor, Stanley Jones, hat mal Folgendes gesagt. Die Stimme des Unterbewusstseins argumentiert mit dir. Das heißt, deine eigene Stimme erkennst du, indem du so einen Dialog führst. Hey, denkst du, es wäre gut? Ich muss noch mal überlegen. Und es versucht, dich zu überzeugen, aber die innere Stimme Gottes argumentiert nicht und versucht nicht, dich zu überzeugen. Sie spricht einfach und ist selbst authentifizierend. Sie hat das Gefühl der Stimme Gottes in dir. Deshalb kannst du checken, wie fühlt sich dieser Eindruck, dieser Impuls, dieser Gedanke an? Ist er wie die anderen Gedanken oder fühlt es sich anders an? Um den Unterschied der beiden Stimmen zu verdeutlichen, lass uns nochmal zurückgehen zu Elia. Also, der Prophet hat eine schlimme Zeit gehabt und dann ist Folgendes, 1. Könige 19, ab Vers 9. Da hörte er plötzlich die Stimme des Herrn. Elia, was willst du hier? Elia antwortet, Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Herrn, Gott Israels, der ganzen Welt eingesetzt. Denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich töten. Also jetzt so voll den Blues. Dem geht's echt Katastrophe. Alle haben sich gegen mich gewandt. Ich habe doch nur das Gute gewollt und dann kommt das alles. Also man hört so richtig, ja, der ist so in so einer Melo-Phase. Der Herr macht Folgendes. Wie antwortet Gott? Er sagt, oh, es tut mir so leid. Boah, echt schwer. Hätte ich das gewusst, hätte ich jemand anders berufen. Nein, er sagt Folgendes. Komm aus der Höhle und tritt auf den Berg vor mich hin. Ich werde an dir vorübergehen. Elia brauchte kein Mitleid. Elia brauchte ein klares Reden Gottes. Durch all dieses Gefühlschaos und Durcheinander und Schmerz einfach ein klares Reden Gottes. Dass er ihm diesen Mut wiedergibt, dass Gott an seiner Seite ist. Der Heilige Geist spricht durch ein Flüstern, aber vertauscht nicht sein Flüstern mit einem Vorschlag. Sein Flüstern hat Autorität, da ist Kraft dahinter. Und das dritte Merkmal ist, der Heilige Geist spricht aus Liebe. Jesus sprach immer von einem Standpunkt der Liebe. Auch als er die Pharisäer korrigierte, war es nicht aus Hass, sondern aus Liebe für sein Volk. Er hat nie etwas aus Hass gesprochen, sondern nur aus Liebe. Bedeutet das, dass Jesus uns nicht auch mit Wahrheit manchmal konfrontiert? In unserer Kultur wird oft das verwechselt, dass wir denken, wenn jemand mir die Wahrheit sagt, dann will er mir irgendwas Böses. Aber so ist Gott nicht. Wenn er uns die Wahrheit sagt, dann möchte er Freiheit in unser Leben hineinbringen. Hebräer 12, 5 und 6. Trotzdem werdet ihr schon mutlos. Ihr habt schon vergessen, was Gott euch als seine Kinder sagt. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an. Denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht der Herr jeden mit Strenge, den er als sein Kind annimmt. Um euch das zu verdeutlichen, ich habe zwei Kinder. Als sie klein waren, die wollten alles ausprobieren. Manche Dinge sollte man nicht tun. Unter anderem mit der Hand auf eine heiße Herdplatte fassen. Wir könnten jetzt sagen, oh, kannst du nicht dein Kind konfrontieren und sagen, hey, geh da nicht dran. Es ist das Liebevollste, was ich machen kann, zu sagen, ihr die Hand wegzunehmen, sagen, besser nicht, weil ich möchte sie vor Schlimmerem bewahren. Und manchmal ist Gottes Reden so, besser nicht, tu das nicht. Und wir denken, Gott hält uns irgendwas zurück. Gott gönnt mir etwas nicht. Sondern es ist seine Liebe, die uns manchmal konfrontiert. Weil er sagt, hey, wenn du den Weg gehst, das ist nicht gut für dich. Ich sehe, wie es ausgehen wird. und dass wir da unsere Herzen nicht verschließen. Seine Stimme ist klar, sie ist direkt mit Autorität, aber sie kommt immer mit Liebe. Er spricht mit einem Flüstern, er spricht mit Autorität und er spricht aus Liebe. So hört sich seine Stimme an. Wie können wir jetzt besser werden, seine Stimme zu erkennen? Was ist unsere Aufgabe, wenn wir der Tempel des Heiligen Geistes sind? Ich möchte euch zwei Gedanken mit auf den Weg geben. Jeder Tempel damals hatte einen Priester. Okay? Das bedeutet für uns, du hast eine Verantwortung für dein Leben. Das wird Gott nicht abgeben, sondern du hast Verantwortung für dein Leben. Jedes Mal, wenn wir von einem Tempel in der Bibel lesen, gibt es auch einen Priester. Angefangen im ersten Buch Mose, Kapitel 1, der Garten Eden, in dem Gott wohnte. Gott stellte Adam und Eva als Priester hinein, um sich um den Ort zu kümmern. 1. Mose 2, Vers 15. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu bewahren. Zwei ganz klare Aufgaben. Wir lesen hinterher, 4. Buch Mose, über die Priester. Was sollten die Priester machen mit der Stiftshütte? Sie sollten sie bearbeiten und bewahren. Immer wieder kommen diese zwei Wörter vor. Bearbeiten und bewahren. Was bedeutet bearbeiten und bewahren? Das erste, bearbeiten, ist das hebräische Wort abad und bedeutet arbeiten, dienen oder anbeten. Das heißt, all das, was das Logistikteam heute Morgen gemacht hat zum Aufbauen, das war nicht nur Arbeit für den Herrn, es war Anbetung für ihn. Weil wir glauben, dass er lebendig ist und er diesen Ort füllen wird und Menschen berühren wird. Das ist Anbetung. Nicht nur das Worship-Team hat Anbetung heute gemacht, das Welcome-Team, während sie euch begrüßt haben, es ist Anbetung, was sie gemacht haben, der Dienst für Gott. Wenn die Priester in der Stiftshütte im Tempel dienten, dann war es nicht einfach nur Arbeit, es war Anbetung. Sie waren dafür verantwortlich, eine Atmosphäre zu schaffen, wo man sich bewusst war, dass Gottes Gegenwart anwesend ist. Sie waren verantwortlich für die Opfer, dass die Kerzen brannten. Sie waren die Lobpreisleiter der damaligen Zeit. Übertragen ist eigentlich, das Lobpreisteam stand heute nicht hier vorne. Das Lobpreisteam war das Welcome-Team. Das versucht hat, eine Atmosphäre vorzubereiten, dass ihr gespürt habt, hey, hier ist irgendwas anderes. Normalerweise ist Hotel hier, aber irgendwie ist eine andere Atmosphäre hier. Und meine Frage an dich ist, was tust du, um ein Bewusstsein für die Gegenwart Gottes in deinem Leben zu kultivieren? Was tust du für ein Leben? Wenn du eine solche Atmosphäre baust in deinem Leben, schaffst du ein Umfeld, wo du das erwartest, dass Gott zu dir spricht. Aber du musst diese Atmosphäre schaffen. Wenn du dir bewusst bist, dass Gottes Gegenwart da ist, wirst du mehr bewusst sein, dass er sprechen möchte. Ein grundlegendes Prinzip der Menschheit ist, du wirst all das wahrnehmen, wem oder was du deine Aufmerksamkeit schenkst. Ich sag's nochmal, du wirst all das wahrnehmen, wem oder was du deine Aufmerksamkeit schenkst. Wenn du deine Aufmerksamkeit deinem Handy, deinem Job, den Nachrichtenfeed schenkst, rate mal, was passieren wird. All diese Dinge werden zu dir sprechen. Ich habe gehört, natürlich ist es mir noch nicht passiert, aber ich habe gehört, dass wenn ein Mann mit seiner Frau spricht oder eine Frau mit einem Mann spricht, kann es passieren, ich habe es gehört, ist mir natürlich noch nie passiert, dass der Mann der Frau zuhört, aber nichts versteht, was sie gesagt hat. Also kann passieren, mir natürlich noch nie, aber es kann passieren und ich frage mich, warum? Warum passiert das? Ich habe festgestellt, die besten Gespräche meiner Frau habe ich, wenn mein Handy nicht bei mir ist, sondern im anderen Raum. Weil dann schenke ich meine ganze Aufmerksamkeit meiner Frau und habe nicht geteilte Aufmerksamkeit. Dann kriege ich nur die halbe Information. Sie gibt mir irgendwie, hey, kannst du das noch einkaufen? Ich bin im Supermarkt und denke so, ey Mist, ich habe die Hälfte wieder vergessen. Hey Schatz, kannst du mir noch mal sagen, was ich mitbringen soll? Und so ist es oft bei uns. Wir sind so busy mit anderen Dingen, dass wir Gott nicht unsere ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Und ich glaube, wenn es um unsere Beziehung zu Gott ist, ist es wichtig, dass wir unsere Aufgabe wahrnehmen, unseren Fokus auf ihn zu richten. Gott wird uns diese Aufgabe nicht abnehmen. Wir sind die Priester, die sich um unser Leben kümmern müssen und sagen müssen, hey, kultiviere ich diese ungeteilte Aufmerksamkeit. Das kann ein Moment der Stille sein. Am Morgen. Ich weiß, manchmal 3 Minuten stillsitzen kann eine Qual sein, aber einfach das zu kultivieren, zu sagen, hey Gott, ich möchte nicht in den Tag starten ohne dich. Deswegen möchte ich kurz innehalten. Mach dir ein bisschen Lobpreismusik an oder sonst was. Aber nimm dir Zeit für Gott. Vielleicht ist es auch die Bibellese oder irgendeine andere Sache, die du tust, um einfach dir Zeit zu nehmen, das ausdrückt, Gott spricht zu mir. Durch dein Wort, spricht zu mir, durch andere Menschen, spricht zu mir durch Umstände, spricht zu mir durch Musik. Und was ich festgestellt habe, wenn du mit dieser Einstellung in den Tag gehst, wird Gott verschiedene Momente benutzen, um zu dir zu sprechen. Vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Ich habe von folgendem Buch gehört, das mich sehr bewegt hat, und zwar von Richard Evans. Das Buch heißt The Dance. Es geht um die Beziehung zwischen einem Vater und seiner Tochter. Und das Buch startet noch, als die Tochter sehr klein war und der Vater bringt sie immer wieder zum Ballettunterricht. Und er bringt sie nicht nur hin, sondern er geht manchmal auch rein und schaut ihr zu, wie sie tanzt und feuert sie an und lächelt und freut sich darüber, wie sie tanzt. Der Vater ist ein warmherziger, liebevoller Vater. Er freut sich an dem Tanzen seiner Tochter. Er fährt sie immer wieder zur Probe und dann wird das Buch intensiver. Während die Tochter älter wird, werden immer wieder Begegnungen zwischen dem Vater und der Tochter beschrieben. Als die Tochter zur Highschool geht, hat sie eine Ballettaufführung. Und wer sitzt im Publikum ganz vorne? Ihr Vater, der sie anlächelt, sie anfeuert, sie ermutigt. Und dann geht es weiter im Leben. Und zwar an der Hochzeit. Der Hochzeitstanz. Wer ist da ganz vorne? Freut sich für sie und lächelt sie an und feuert sie an und freut sich, dass sie den Hochzeitstanz feiert. Ihr liebevoller Vater. Und dann geht's weiter. Am Ende des Lebens von dem Vater, während er im Hospiz ist und nicht mehr sehen kann, bittet er seine Tochter, noch einmal für sie zu tanzen, für ihn zu tanzen. Und er kann es nicht sehen, aber seine Tochter tanzt für ihn und sie weiß, er freut sich darüber und er freut sich daran. Und als ich die Geschichte gehört habe, musste ich an Gott denken, der genauso ist. Dein liebevoller Vater, der sich ungemein freut, wenn du innehältst und wie in dem Bild hier für ihn tanzt, sagt, hey, hier bin ich. Ich möchte dir zuhören, rede zu mir. Die Geschichte zeigt uns das Herz Gottes. Jedes Mal, wenn du in Gottes Gegenwart kommst, freut er sich über dich. Er feiert dich. Das sind die Momente, die entstehen können, wenn wir erlauben, dass Gott zu uns spricht. Denn er spricht zu uns. Es ist wie bei dem brennenden Dornbusch. Gott fing erst an, zu Mose zu sprechen, als er seine ungeteilte Aufmerksamkeit hatte. Gott sprach nicht sofort zu Mose. Der Dornbusch war nicht bäm und dann sprach Gott, sondern der Dornbusch brannte. Und dann war Mose so, der brennt. Ich glaube, das muss ich mir angucken. Und erst als Gott die volle, ungeteilte Aufmerksamkeit hatte, sprach er, Mose, Mose. Genauso ist Gott. Er wartet drauf. Hey, wird er kurz still sitzen? Oder wird er einfach in den Tag reinlaufen? Oh, er sitzt still. Super. Hey, schön, dass du da bist. Hab mich gefreut. Ich werde heute mit dir sein, an deiner Seite sein. Ich werde dich erfüllen und ich werde dich gebrauchen, dass du ein Segen wirst für andere. Aber wir brauchen diesen Innehaltmoment. Bist du bereit, innezuhalten, um etwas genauer zu schauen, etwas genauer auf Gott zuzuhören? Rabbi Lawrence Kushner schrieb Folgendes über den brennenden Busch. Er sagt, der brennende Busch war kein Wunder. Der brennende Busch war ein Test. Gott wollte herausfinden, ob Mose in der Lage war, länger als ein paar Minuten auf etwas zu achten. Als Mose es tat, sprach Gott, es gibt eine andere Welt, die genau hier in diesem Moment verborgen ist, wann immer wir aufmerksam sind. Der Trick besteht darin, den Dingen uns herum lang genug die Aufmerksamkeit zu schenken, das Wunder zu entdecken. Unsere Aufgabe ist es, an unserem Tempel zu arbeiten, dienen, eine Atmosphäre der Anbetung zu kreieren, ein Bewusstsein für die Gegenwart Gottes in unserem Leben zu schaffen. Aber dann ist noch eine zweite Aufgabe. Hier heißt es nämlich noch bewahren. Das griechische Wort für bewahren heißt Shama und bedeutet schützen, bewachen. Das heißt, die Priester waren nicht nur Lobpreisleiter, sie waren auch Türsteher, um zu achten, wo sind hier Störenfriede, die hier rein wollen, um hier diese Atmosphäre kaputt zu machen. Und genau die gleiche Aufgabe haben wir auch. Was für Gedanken erlaubst du, in dein Leben hineinzukommen? Kultiviere die Gegenwart Gottes in deinem Leben, aber entferne auch jede Stimme, die nicht da sein sollte. Der Teufel wird dich anklagen, versuchen dir Schuldgefühle einzureden. Er wird dich täuschen, hör ihm nicht zu, schmeiß ihn raus. Du kommst hier nicht rein. Diese Stimmen sind nicht die Stimmen Gottes. Diese Stimme soll sich nicht ausbreiten. Zephania 3, Vers 17 beschreibt die Stimme Gottes. Dort lesen wir, der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Wie erkennst du die Stimme Gottes? Kannst es ganz klar unterscheiden. Es ist eine Stimme, die mich entmutigt. Es ist eine Stimme, die mich anklagt. oder ist eine Stimme, die mich anfeuert, ermutigt wieder aufzustehen, weiterzugehen. Wenn Gott an dich denkt, hey, er liebt dich und deswegen redet er nicht von deiner Schuld, er redet von deiner Zukunft. Er schenkt dir Hoffnung, er möchte dich aufbauen, er jubelt, wer an dich denkt. Das ist die Stimme des Heiligen Geistes und so möchte er zu dir sprechen. Und ich möchte euch einladen, dass wir das jetzt praktisch tun. Das Team hat auch zwei Songs vorbereitet und ich möchte euch einladen, dass wir einen Augenblick innehalten und noch nicht an dein Mittagessen denkst oder noch nicht an Fortuna Düsseldorf, die gleich spielen werden. Hey, alles in Ordnung, aber vielleicht diesen Test wahrzunehmen, zu sagen, Gott, wenn du hier bist, sprich zu mir. Heiliger Geist, wenn du in mir wohnst, wie wir an Pfingsten feiern, rede zu mir. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir heute Pfingsten feiern dürfen. Dass du nicht nur mit uns bist, sondern dass du in uns bist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du nicht nur hier in diesem Raum bist, sondern in jedem Einzelnen von uns wohnst. Gott, ich bete, dass wir neu deine Stimme kennenlernen. Gott, ich bete, dass du uns inneren Frieden schenkst, zur Ruhe zu kommen vor dir, auf deine Stimme zu hören. Aber Gott, wir wollen auch Wächter vor unseren Gedanken stellen und nicht jeden Gedanken einfach erlauben, in unser Herz hineinzukommen. Gott, ich bete, dass du uns einen Heiligen Geist-Filter gibst, dass wir erkennen, welche Stimme von dir ist und welche Stimme uns nur entmutigen möchte. Und während wir uns diese Zeit heute Morgen nehmen, Gott, bete ich, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, durch einen Gedanken, durch einen Impuls, vielleicht auch das Gefühl, dass du gerade gegenwärtig bist. Sprich zu uns.